Next to Normal heißt ein Musical, das gerade im Oldenburger Staatstheater gespielt wird. Und da habt ihr einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem letzten Gottesdienst gesehen, als sie hier bei uns waren. Das Musical ist ursprünglich in den Staaten entstanden, 2005 aufgeführt wurde in viele Sprachen übersetzt und hat auch so einige Preise gewonnen. Und ich finde es ziemlich beeindruckend. Das regt irgendwie zum Nachdenken an und auch so ein bisschen zum kritisch Auseinandersetzen. Letzte Woche waren unter anderem Anna Hirzberger, das ist die Tochter Nathalie, oder Femke Sotenka, die Mutter Diana, hier im Gottesdienst und auch die Dramaturgin Anna Neudert. Und die haben Ausschnitte von diesem Musical bei uns vorgetragen. Und zwischen den einzelnen Episoden hat Martin, unser Pastor, eine Talkrunde moderiert. Und man hat irgendwie gemerkt in dieser Talkrunde, das Stück, das trifft einen Nerv. Also viele Menschen auch aus dieser Gemeinde fühlten sich angesprochen. Einige fühlten sich verbunden und verstanden, bei anderen hat es Fragen aufgeworfen oder auch so ein bisschen zum Widerspruch angeregt. In dem Stück geht es, wie Gerd schon so treffend sagte, um eine fast normale Familie, die mit ganz alltäglichen Dingen kämpft, die man als Familie kennt und die man auch als Person kennt, entweder aus seiner eigenen Kindheit oder vielleicht aus seinem Familienleben. Da ist auch viel Schweres dabei. Da ist zum Beispiel ein Kind, das sehr früh gestorben ist. Da ist eine psychische Erkrankung der Mutter, die das Familiensystem prägt. Die Mutter hat eine sogenannte bipolare Störung. Das heißt, sie hat Stimmungsschwankungen, die von sehr depressiven, also niedergeschlagenen Phasen bis hin zu sehr euphorischen, manischen, überaktiven Phasen hin und her schwanken. Und die ganze Familie verarbeitet diesen sehr frühen Tod des älteren Bruders. Jeder auf seine Art und Weise. Die Mutter mit ihrer Bipolarität kämpft mit Suizidgedanken und auf der anderen Seite aber auch mit dem Wunsch, endlich wieder lebendig und frei zu sein. Der Vater Dan, der übernimmt die Rolle des Stabilisators. Der will immer die Familie zusammenhalten und gleichzeitig hat er immer eine starke Angst, dass seine Frau ihn am Ende doch verlässt, dass er sie verliert. Die Tochter Natalie wird kaum gehört und gesehen, obwohl ihr eigentlich alle ein ganz normales Leben wünschen. Sie probiert alles Mögliche aus, Anpassung, Rückzug, aber auch Rebellion, Wut und Ironie, immer begleitet von dem tiefen Wunsch, endlich gesehen und geliebt zu werden. Wir erleben die psychische Erkrankung und als Folge auch, wie das ganze Familiensystem damit umgeht. Und es ist nicht so eine psychologische Studie, sondern wir gucken eigentlich so nach innen rein, wie erleben die Familienmitglieder das und wie gehen sie damit um. Man merkt richtig in dem Stück, das setzt sich damit total auseinander, aber nicht so sehr damit, ob die Mutter jetzt am Ende geheilt wird oder nicht, sondern es geht vielmehr darum, wie gehen sie damit um? Wie halten sie das aus? Wie entwickeln sie vielleicht Stärken? Was machen sie damit, mit dieser schwierigen Situation? Und ich habe mir die Beiträge in unserer Talkrunde angehört und auch nach dem Gottesdienst mit verschiedenen Menschen gesprochen und auch mit der Dramaturgin. Und mir ist aufgefallen, es gibt so zwei Fragen, die beschäftigen Menschen so richtig. Und bei manchen lassen die auch ordentlich den Puls nach oben schnellen. Das ist, was ist eigentlich normal und was ist unnormal? Also was ist angemessen und was ist unangemessen? Was ist hilfreich und was nicht? Was gehört zu uns und was nicht? Was ist in Ordnung? Was ist unveränderbar? Was entspricht unserer Lebensrealität? Also was sollten wir akzeptieren? Und wogegen sollten wir uns vielleicht doch entschieden wehren? Welche Dinge, die wir bei uns ganz persönlich entdecken, sind Teil von uns? Und welche brauchen Veränderung oder Hilfe? Und auch, wie kann uns Gott dabei helfen? Mit diesen Fragen, also etwas einfacher formuliert, ist etwas normal und akzeptabel oder unnormal und sollte verändert werden, kann man selbstverständlich ganze Bücher und sehr, sehr viele Gespräche füllen. Und ich glaube, wir werden da heute nicht jedem Aspekt auf die Schliche kommen. Aber man merkt, wenn man darüber nachdenkt, das ist auch schwer, eine einfache oder pauschale Antwort zu geben. Und wenn man ehrlich ist und vielleicht das auch schon ein paar Mal probiert hat, dann merkt man, dass man mit der Beantwortung dieser Frage nicht nur Menschen helfen, sondern sie auch tief verletzen kann. Und trotzdem sind das Fragen, die uns aber sehr beschäftigen, die auch ganz alltäglich sind. Die Beantwortung von dieser Frage ist für viele Lebensentscheidungen unabdingbar. Und deshalb müssen wir uns diese Frage auch immer wieder stellen. Ich glaube, genau deshalb hat es diese Frage auch in das sogenannte Gelassenheitsgebet geschafft, das vermutlich fast jeder von euch kennt. Da steht: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich finde, das kann man nicht oft genug hören, deswegen sage ich es nochmal. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da steckt ganz viel drin. Also ich will meine Normalität akzeptieren und von dem Unnormalen, was mir nicht gut tut, unterscheiden lernen. Was nun normal oder unnormal ist, das ist grundsätzlich Definitionssache. Das beschreibt zum Beispiel entweder, was ganz viele machen, also was die Mehrheit für normal hält, oder das, was man als gut und richtig empfindet. Manchmal orientiert man sich dabei auch an externen Bezugsrahmen, also zum Beispiel Gesetze wie das Grundgesetz oder als Christen auch an der Bibel. Und je weiter etwas davon entfernt ist, desto eher würde man es als unnormal bezeichnen. Silke, unsere Gottesdienstleitung, vielen Dank übrigens, du machst einen großartigen Job, sagt, wenn sie gefragt wird, welche Milch sie haben möchte, ich hätte gern die normale. Und für normal ist bei Silke Kuhmilch, weil das eben für sie die Normalität ist. Wenn ich jetzt die Israeliten des Alten Testamentes eine Milch bestellen hören würde, eine normale Milch, dann würden die vermutlich erwarten, dass man ihnen eine Ziegenmilch serviert. Und ich muss gestehen, ich bin sehr gespannt, was meine Enkelkinder, ich hoffe, ich werde welche haben, später mal als normale Milch bezeichnen werden. Es ist vielleicht anders. Was wir als normal erklären, verändert sich also auch. Mit der Zeit, mit der Kultur, mit dem Alter, dem Wissen, der Erfahrung. Viel schwieriger wird es, wenn es nicht um Dinge, sondern um Menschen geht. Oder um ihr Verhalten. Also welches Verhalten sehen wir als normal an und welches nicht? Oder wie gehen wir auch mit dem Normalen und dem Unnormalen in unserem eigenen Leben um? Oder auch mit dem Normalen und Unnormalen, was wir um uns herum so beobachten? Ich finde da Jesus total spannend. Der hatte nämlich eine gewisse Vorliebe für die Menschen, die als unnormal galten. Und es gab da so ein paar Gruppen von offensichtlichen Abweichlern. Und die haben in den Evangelien erstaunlich viel Platz. Menschen, die ausgegrenzt wurden, weil sie deutlich von der Norm, also dem Normalen, abwichen. Jesus mochte zum Beispiel die Kranken. Viele galten als kultisch unrein, was dann bedeutet, wenn man zum Beispiel Blutungen oder Aussatz hatte, dann durfte man nicht berührt werden. Man durfte auch nicht in den Tempel oder in den Gottesdienst in der Synagoge gehen. Und Jesus, der sucht ihre Nähe. Er berührt sie und er lässt sich berühren. Und damit verstieß er sogar gegen geltende Gesetze. Jesus mochte die psychisch Gequälten, oft auch die, die als besessen galten. Er suchte sie auf, er heilte sie, er sprach mit ihnen und er half ihnen zurück in die Gesellschaft. Jesus mochte die Sünder und die Gescheiterten, die, die gar nicht mehr versuchten, sich an die Regeln und Sitten und Gebräuche zu halten. Er mochte auch die Armen und Randständigen, die als sozial wertlos galten, weil sie keinen Beitrag zur Gesellschaft leisteten. Und er mochte auch diejenigen, die als Verräter und Kollaborateure bezeichnet wurden, weil sie für die Römer arbeiteten, zum Beispiel die Zöllner. Wir schauen uns mal exemplarisch drei Begegnungen von Jesus mit Menschen an, die als unnormal galten. Und werden merken, aber Jesus ist so normal und unnormal nicht so richtig die Kategorie, in denen er Menschen sortiert und auch nicht die Kategorie, in denen er denkt und handelt. Und wir fangen mal an mit einer Geschichte aus Matthäus 9. Matthäus 9 ab Vers 9 bis 13. Matthäus 9, 9 bis 13. Jesus ging von Kapernaum weiter. Da sah er einen Mann an seiner Zollstation sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Komm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm. Später war Jesus im Haus zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus hörte das und antwortete: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt: Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Jesus sucht seine Jünger aus, in diesem Fall den Zöllner Matthäus. Und daran ist ganz vieles unnormal. Normal wäre zum Beispiel, dass ein Schüler schon als Kind, als Jude, eine religiöse Bildung in einer Art Dorfschule erfährt. Und dann, dass nur die Begabtesten weiterlernen dürfen und sich dann als religiös gebildete und gesellschaftliche angesehene Männer einen Rabbi, dem sie folgen wollen, weil sie seine Lehre spannend finden, dass sie sich bei diesem Rabbi bewerben. Jesus macht das anders, eher unnormal. Er sieht Menschen, die andere niemals in Betracht ziehen würden, ja sogar ausschließen würden. Er sieht sie so, wie sie sind und er interessiert sich für sie, geht selber auf sie zu und beruft sie in die Nachfolge. Und dann sucht er Gemeinschaft mit denen, die keiner mag. Vor allem nicht die religiöse Elite. Also er verbringt Zeit mit den Freunden und Arbeitskollegen von Matthäus. Diese gelten eigentlich als Verräter, als Geldgeier und vor allen Dingen Freunde der Römer. So wurden sie gesehen. Er lässt sich nicht davon bestimmen, was andere dabei über ihn denken, wie sie ihn bewerten, ob sie das gut oder schlecht finden, was er da macht. Nein, sein Fokus liegt ganz auf den Menschen, denen er da begegnet. Was eint diese Menschen, also für die er sich so ganz besonders interessiert? Was ist das Kriterium an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit von Jesus? Ich glaube, es ist nicht die Abweichung von der Norm. Nicht, dass sie unnormal an sich sind, sondern etwas anderes. Ich lese noch mal Vers 12 und 13. Jesus hörte das und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überleg doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Da steht, er ist für die Kranken gekommen, nicht für die Gesunden. Ich glaube, Jesus widmet sich denen, die sich ihrer Hilfsbedürftigkeit bewusst sind. Er widmet sich den Zweiflern, den Sündern, den Fragenden, den Suchenden, den Verzweifelten, den Ausgestoßenen. Er verbringt viel Zeit mit denen, die Hilfe wollen und wenig Zeit mit denen, die glauben, sie wüssten, wie alles ist und wie alles zu funktionieren hat. Mit denen, die ganz klar sagen können, was gut und was schlecht ist, die immer schon vorher wissen, was zu tun ist. Und Jesus begründet sein Verhalten mit dem Propheten Hosea. Er sagt, bei Gott geht es nicht darum, Opfer zu bringen, sondern darum, Barmherzigkeit auszuüben. Also nicht in erster Linie um einen Glauben, dem es unfassbar wichtig ist, dass alle Überzeugungen eingehalten und vertreten werden und darauf pocht, aber dabei das Wichtigste vergisst, nämlich Barmherzigkeit. Liebe, Treue und ein aufrichtiges und neugieriges Herz für Menschen. Jesus teilt die Welt also nicht in normal und unnormal ein, auch nicht in drinnen und draußen. Er teilt sie aber tatsächlich an dieser Stelle in zwei Gruppen, nämlich in ich brauche Hilfe und ich komme alleine klar. Die Frage ist also nicht, was ist normal und unnormal oder bin ich zu unnormal, zu kaputt, zu schlecht, zu sündig für Jesus oder auch erfülle ich alle Voraussetzungen, bin ich normal genug für den Glauben und das Leben als Christ? Nee, die Frage ist, bin ich davon überzeugt, dass ich die Hilfe von Jesus brauche, dass ich es eben nicht alleine im Leben schaffe. Das entscheidende Kriterium in dieser Geschichte ist, angewiesen sein auf Gottes Hilfe. Und eine zweite Geschichte schließt da direkt dran an und findet sich ebenfalls in Matthäus 9. Und die will ich euch ebenfalls vorlesen. Matthäus 9, ab Vers 27 bis 31. Da steht, von dort ging Jesus weiter und zwei Blinde folgten ihm. Sie riefen, hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Jesus ging ins Haus, doch auch dorthin folgten sie ihm. Da sagte Jesus zu den Blinden, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Sie antworteten, ja, Herr. Er berührte ihre Augen und sagte, wie ihr geglaubt habt, soll euch geschehen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Jesus befahl ihnen streng, seht zu, dass niemand etwas davon erfährt. Aber sie gingen hinaus und erzählten in der ganzen Gegend von Jesus. Zwei Blinde laufen Jesus hinterher und rufen laut nach ihm. Und zuerst wirkt es so, als ob Jesus sie übersehen würde oder noch schlimmer ignorieren, denn er geht ja irgendwie einfach weiter. Tatsächlich ignoriert er sie aber nicht einfach, sondern er lässt sie mitkommen bis in das Haus hinein. Und dort reagiert er dann auf sie. Auch in anderen Geschichten in den Evangelien reagiert Jesus langsam, manchmal auch erst gar nicht. Manchmal schweigt er, manchmal lässt er sich auch irgendwie vom Weg abbringen. Also er will jemandem helfen, dann kommt jemand anderes dazwischen und dann dauert die ganze Geschichte länger. Ich glaube aber, das hat immer einen Grund und auch einen Effekt. Hier zum Beispiel verschiebt Jesus die Begegnung von der Straße in ein Haus. Er verschiebt die Hilfe ins Persönliche. Kein öffentliches Wunder, sondern eine persönliche Begegnung mit diesen beiden. Und weil er das genauso macht, hilft er jemanden, der verstanden hat, wie sehr er Hilfe braucht und diese auch ausdrücklich sucht. Denn die Blinden folgen ihm in das Haus. Sie drehen nicht irgendwo um, sie geben nicht unterwegs auf. Nein, sie wollen tatsächlich zu Jesus. Ich glaube, Jesus hat ganz sicher eine klare Vorstellung davon, was gut ist, was heil ist, was richtig ist. Und trotzdem geht er nicht durch die Welt und sortiert sie in normal und unnormal, um dann sofort alles zu korrigieren, was in die Kategorie unnormal fällt. Er sucht Beziehung. Er fragt nach Vertrauen, nach Glauben. Er begegnet Menschen als Gegenüber, nicht als Projekte, die irgendwie in Ordnung gebracht werden müssen. Jesus ist nicht nur ein Heiler, sondern auch ein einfühlsamer Seelsorger, dem es ein ganz großes Anliegen ist, die Würde des Menschen zu wahren, ihre Anliegen ernst zu nehmen, ihnen Hilfe und auch Korrektur zu geben, sich dabei aber nicht aufzudrängen. Jesus kam nicht, um uns irgendwie in ein Schema von normal zu pressen, sondern um uns heil zu machen. Und zwar dort, wo wir tatsächlich kaputt sind, wo wir verletzt, gedemütigt, vernachlässigt und vergessen wurden. Dort, wo Menschen an uns schuldig geworden sind und auch dort, wo wir an anderen schuldig geworden sind. Und wie diese Heilung aussieht, das entdecke ich im Vertrauen auf Gott, im Hören auf sein Wort, auch in Gesprächen mit Menschen, die mich begleiten. Und manchmal gehört auch Therapie und Seelsorge dazu. Aber ich habe kein Mandat, anderen vorzuschreiben, wie Gottes Heilung in ihrem Leben aussehen muss. Was können wir bis hierher darüber lernen, was nun normal und gut oder unnormal und falsch ist? Jesus teilt Menschen nicht in normal und unnormal ein. Auch ihr Verhalten sortiert er nicht so. Er begegnet ihnen aufrichtig, ehrlich, interessiert. Und er gibt ihnen stets die Zuversicht, wirklich willkommen zu sein. Und er drängt sich dabei nicht auf. Er belehrt nicht einfach sein Umfeld und sorgt dafür, dass alles gleich oder normal aussieht. Vieles lässt er sogar so, wie es ist. Also zum Beispiel sagt er den Zöllnern nicht, dass sie ihren Job oder ihren Freundeskreis aufgeben sollen, obwohl das viele Religiöse seiner Zeit ganz sicher verlangt hätten. Und trotzdem weiß Jesus sehr wohl, was gut und richtig ist, was hilfreich ist, was zielführend, was nachhaltig, was Segen bringt, was dem Willen Gottes entspricht. Und deshalb irritiert er die Menschen immer wieder. Mit seinem Verhalten, mit seinen Worten, er weist auf Wichtiges hin und er konfrontiert die Menschen. Und die Menschen verändern sich durch die Begegnung mit Jesus. Eine Begegnung mit Jesus sorgt immer dafür, dass etwas nachhaltig besser wird. Wie das aussieht, kann ich erleben. Das kann ich erfahren. Aber ich kann es nicht anderen vorschreiben und ich kann es auch nicht anderen versprechen. Eine Stelle, die mich sehr tief beeindruckt, wo genau das, was ich gerade gesagt habe, nochmal so auf die Spitze getrieben wird, wie Jesus mit Menschen umgeht, steht in Lukas 7. Lukas 7, Vers 36. Lukas 7, Vers 36. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich: Wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete: Lehrer, sprich. Jesus sagte: Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von den beiden wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieben? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Da kommt eine Frau in eine Männerrunde und verhält sich ausgesprochen unnormal. Sie ist viel zu nah, viel zu emotional, unangemessen. Es wirkt auf mich eigentlich übergriffig. Sie weint so sehr und so viel, dass Jesus Füße nass werden. Wie viel muss man weinen dafür? Und dann trocknet sie die Füße mit den Haaren und küsst sie. Und zwar eine ganze Zeit lang. Jesus sagt selber, sie hört nicht auf in der Zeit, in der da geredet wird. Und dann setzt sie dem Ganzen noch die Krone auf, verwendet ein kostbares, teures Öl, um ihm damit die Füße einzucremen. Wenn man sich das im Hier und Jetzt vorstellt, wird das schnell absurd. Also wenn ich mir vorstelle, ich sitze bei unserem Pastor Martin, es ist eine Männerrunde, wir sind in einer heftigen theologischen Diskussion vertieft, auf einmal kommt eine Frau herein und macht das mit den Füßen von Martin. Ich sehe, Martin wird auch bei der Vorstellung unangenehm. Natürlich leben wir in einer Kultur, in der man sich nicht gegenseitig die Füße wäscht. Das war damals anders. Und trotzdem merken wir, die Situation ist sehr befremdlich. Aber das, was die Frau da macht, ist auf der einen Seite verstörend, auf der anderen Seite auch total beeindruckend. Aber eigentlich ist das, was noch viel unnormaler an der Situation ist, noch außergewöhnlicher, wie Jesus darauf reagiert. Er unterbindet dieses Verhalten nämlich nicht. Er lässt es zu. Er wendet sich nicht peinlich berührt ab, was Martin ganz sicher tun würde. Er sagt nicht, dass sie aufhören soll, sondern er erklärt ihr Verhalten den Pharisäern. Jesus ist nicht der Ruf dieser Frau wichtig, auch nicht das, was das mit seinem Ruf macht, was da passiert. Jesus sieht sie, ihr Leid, ihr Schmerz, ihre Dankbarkeit. Und er erklärt diese komplexe persönliche und tragische Geschichte so, dass der Pharisäer Simon sie verstehen kann. Nämlich mit einer Geschichte, einem Gleichnis, einer Erläuterung, vermutlich in dem gleichen theologischen Slang, in dem die ganze Konversation stattgefunden hat. Jesus erhebt die Lebensgeschichte dieser Frau und das Verhalten dieser Frau. Er spricht ihr Wert und Sinn zu. Er erklärt sie jemand anderen und er steht für sie ein. Er wird nahezu dreist, indem er das Verhalten der Frau mit dem Verhalten von Simon, also seinem Gastgeber, vergleicht. Er stellt sie mit ihm auf eine Stufe, ja sogar moralisch über sie, über ihn. Er lässt diese Frau einen Wert und eine Ehre spüren, die vermutlich so manchem Anwesenden das gute Essen hochkommen lässt. Und am Ende macht er das, was vermutlich niemand getan hätte, was unnormal ist. Er spricht mit ihr, direkt, persönlich, offen und ehrlich, und die ganze religiöse Elite muss tatenlos zusehen und zuhören. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ab jetzt gibt es nichts mehr zwischen dir und Gott, nichts mehr, wofür dich die Herren in dieser Runde verachten könnten. Nichts, was man dir vorhalten, nichts, was man dir nachtragen kann. Da ist alles wieder gut, wirklich vergeben. Und er sagt ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube ist groß, er ist wertvoll, er ist mächtig. Und alles, was hier passiert ist, hängt genau damit zusammen, mit deiner Liebe und deinem Vertrauen zu mir. Was nehme ich aus diesen drei Begegnungen mit? Oder was könnt ihr vielleicht aus diesen drei Begegnungen mitnehmen? Jesus kam nicht auf diese Welt, um sie normal zu machen oder um Menschen normal zu machen. Ihn interessiert vermutlich wenig, ob Menschen etwas oder jemanden als normal oder unnormal ansehen oder bezeichnen würde. Er würde vermutlich Familie Goodman aus Next to Normal gerne einen Besuch abstatten. Er würde sicher nicht dafür sorgen, dass sie selbst und andere sagen können, endlich sind wir wieder normale Leute. Er würde mit ihnen Zeit verbringen. Er würde ihnen wirklich zuhören, ihnen Raum und Platz in seinem Herzen geben, sie verstehen und ihnen auch das Gefühl geben, verstanden zu sein. Er würde ihnen Fragen stellen, Er würde sie nicht fragen, was unnormal in ihrem Leben ist. Ich glaube, er würde sie fragen, was sie von ihm wollen, wo sie sich Veränderung wünschen, wo er ihnen helfen kann. Vielleicht würde er auch fragen, was schon gut ist und besser so bleiben sollte. Und er würde natürlich nicht ein Fähnchen im Wind sein, das nur sagt und tut, was ihm irgendwie aufgetragen wird. Er würde sicherlich Fragen beantworten und richtig gute Antworten geben. Klare, hilfreiche, vielleicht auch unbequeme. Aber er würde ihnen keine Lösung für ihre Probleme aufzwingen. Er würde ihnen zurück ins Leben helfen, ihnen zeigen, wo sie mutig sein können, wo sie vergeben sollten oder wo sie vielleicht um Vergebung bitten sollten, wo Reden und Konfrontieren dran ist oder vielleicht Schweigen und Ruhen lassen. Er würde ihnen zu einem neuen Wert verhelfen, ihnen eine Identität geben, die geprägt ist durch seine Liebe und Vergebung. Warum glaube ich, dass Jesus derart einfühlsam und sensibel ist? Die Israeliten, das Volk Gottes aus dem Alten Testament, die hatten jahrhundertelang in jedem Leid, das sie erfahren haben, die große Hoffnung auf den Messias, den Retter der Welt. Und der Prophet Jesaja sagt über diesen, ja, Superhelden eigentlich, über diesen Retter, die große Hoffnung, etwas, was ein bisschen merkwürdig klingt. Und zwar steht das in Jesaja 42, 1 bis 4. Da steht: Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er sorgt bei den Völkern für Recht. Er schreit nicht und ruft nicht laut. Seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht. Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Wie rettet dieser Messias? Er schreit nicht und er ruft nicht laut. Er setzt sich nicht mit Gewalt durch, auch wenn er es könnte. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht. Ein Schilfrohr, das umgeknickt ist, das hält dem Wind nicht mehr stand und es ist auch nie wieder stabil genug, um dem Wind standzuhalten. Aber Jesus gibt es nicht auf. Ein glimmender Docht, vermutlich eine Kerze, die zu klein geworden ist oder eine Öllampe, dessen Öl alle ist. Einfach, wo nichts mehr geht, löscht er nicht aus. Jesus will Beziehung und in diesen Beziehungen werden Menschen heil. Wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, wenn dir ein Gespräch mit ihm oder ein Gebet nicht vertraut vorkommt, wenn du diese bereichernde Veränderung für dein Leben nicht kennst, diese Erfahrung, dann kann man jederzeit damit anfangen. Jesus ist nur ein Gebet entfernt. Eins haben wir vorhin schon gemeinsam gesprochen. Wenn du wie die Frau, die Zöllner und die Blinden sagst, ich brauche dich, ich will nicht mehr ohne dich. Und das bewirkt immer eine Veränderung. Eine, die sich lohnt. Mit Jesus unterwegs zu sein, hat mein Leben verändert, mehr als jede andere Entscheidung, die ich getroffen habe. Wir können viel von Jesus lernen und ihm ähnlicher zu werden und dadurch Gott groß zu machen, das ist unsere Lebensaufgabe hier auf der Erde. Die Figuren aus Next to Normal, auch die Frau, die Blinden, die Zöllner können uns helfen, einen weiten und gnädigen, liebevollen Blick zu bekommen und dort Veränderungen zu bewirken, wo es tatsächlich dran ist und auch Not tut. Vor allem in unserem eigenen Leben. Ich möchte abschließen mit zwei Dingen, die ich vor kurzem mit meinem jüngsten Sohn Joko erlebt habe. Der ist 3. Hat Jesus ja ein ganz persönliches Verhältnis zu Kindern. Und ich glaube, das verstehe ich erst so richtig, seit ich selber welche habe. Heute Morgen sind wir als Familie hier zum Gottesdienst unterwegs gewesen. Und wie das halt so ist mit Kindern, manchmal passiert, kommen Dinge anders und immer als erwartet. Er musste sich übergeben ins Auto, es war blöd, wir sind wieder nach Hause gefahren. Alles war stressig. Aber Kinder wissen ganz genau, wann sie Hilfe brauchen, wann sie es nicht mehr alleine schaffen. Mein Sohn war sehr verzweifelt, nicht aus den gleichen Gründen, aus denen ich verzweifelt war. Er war nämlich sehr verzweifelt, weil seine allerliebste Paw Patrol Jogginghose dreckig war. Und die wollte er unbedingt weiter anhaben. Meine Verzweiflung war eher andere Art. Aber er hat sich helfen lassen, und zwar sowas von. Ihm war völlig klar, das Problem kriege ich nicht alleine gelöst. Ich habe ihn nach oben und ausgezogen und geduscht und dann wieder neu angezogen. Und eigentlich war es sehr entspannt, weil er wusste, das Problem kriegt er wirklich nicht alleine gelöst. Er ist auf meine Hilfe angewiesen. Ist mir eine Lehre. Und auf der anderen Seite hatte ich vor ein paar Wochen eine ganz witzige Situation. mit meinem gleichen Sohn. Und da habe ich ihm abends eine gute Nachtgeschichte gelesen. Dann habe ich ein kurzes Gebet gesprochen. Dann lagen wir gemeinsam in seinem kleinen Bett. Und dann sagte ich zu ihm, Joko, ich habe dich so lieb. Und dann sagte er, ich habe dich auch lieb. Gab es eine kurze Kunstpause. Und dann sagte er, und mich habe ich auch lieb. Und dann gab es nochmal eine Kunstpause. Und dann sagte er, alle Menschen sollten sich lieb haben. Da dachte ich, deep. Und dann kam noch eine Kurzpause und dann fragte er mich, Papa, hast du dich auch lieb? Dann habe ich gesagt, meistens.